Also nach meiner Wahrnehmung bin ich jetzt on. Ja. Stell dir vor, du gehst ins Kino und anstatt der erwartete Film wird dein ganzes Leben auf die Leinwand projiziert. Wie würdest du dich fühlen, wenn so dein ganzes Leben in ein Dreiviertelstunde mal so zack durchgeht? Ah, da würde mir so ein paar Kinderstreichen im Sinn kommen. Vielleicht der Tag, wo Holland Europameister geworden ist. Und wie wäre es dir zumute, wenn du diesen Film nicht alleine gucken würdest, sondern mit allen Leuten, die in diesem Film vorkommen? Ah, da gibt es so Momente, die würde ich jetzt etwas schwierig finden. Einiges wäre sicher unterhaltsam und lustig, aber anderes, ich meine, kann jemand von uns behaupten, sein Leben sei vollkommen? Da bist du total ungerecht, zu Unrecht, stocksauer mit einem Menschen gewesen oder hast du nie jemanden um irgendetwas geneidet? Und dein Vergleichen kommt in diesem Film zum Ausdruck. Wir alle haben auf irgendeine Art und Weise gegen den Willen Gottes gehandelt. Und weil das bei uns alles so ist, können wir uns gegenseitig auch nicht helfen. Wenn wir uns Mühe geben, mag das Ergebnis ein bisschen besser aussehen und sagen, oh, das ist eine schöne Filmszene. Aber wir können das Negative nicht ungeschehen machen. Wir bleiben im Minus, schuldig und getrennt von Gott. Nur jemand, der selbst nicht mit Schuld belastet ist, könne für uns einstehen und an unserer Stadt bezahlen. Jesus ist der Einzige, der dazu in der Lage ist. Für uns nach wie vor unfassbar, er der Mensch gewordene Sohn Gottes, vollkommen ohne Sünde. Um unsere Schuld zu begleichen, hat er den Tod auf sich genommen, den wir verdient haben. Und diesen Schuldschein hat er am Kreuz eingelöst und er hat dafür die Vergebung erkauft. Denn sonst können wir uns Gott nicht nähern, solange wir schuldig sind. Gott ist heilig und nichts, und in seiner Gegenwart kann nichts Sündiges bestehen. Gar nichts. Das war mal anders. Die ersten Menschen lebten im Garten Eden und die Bibel beschreibt uns, also die Menschen, die waren in der unmittelbaren Nähe Gottes. Und sowieso, wenn wir den Anfang der Bibel aufschlagen, die erste Seite, 1. Mose 1 und 2, die Herrlichkeit der Schöpfung Gottes. Und wir schauen jetzt am 1. Advent 2017, ist alles ein bisschen anders. Viel Leid, Elend, Streit, Unfrieden, Krankheit, Tod. Wie passen Gottes Schöpfung und unsere Wirklichkeit zusammen? Darauf gibt uns Kapitel 3 eine Antwort. Versuch eine Skizzierung, das darzustellen. Der Mensch, wir sind das Problem. Der Mensch, der im Auftrag Gottes diese Verschöpfung zu bebauen und zu verwalten hatte, nach den Richtlinien Gottes, hat versagt. Und 1. Mose 3 beschreibt den Sündenfall des Menschen. Und wir finden in diesem Kapitel eine beeindruckende Offenbarung über das Wesen der Verführung und über ihre Folgen. Satan, als von Gott abgefallenes Engelwesen, sucht seine Befriedigung darin, Menschen, du und mich, von Gott wegzuführen. Und der Name Satan bedeutet Widersacher oder Feind, der Anklage erhebt, auch bekannt als Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Er will Zweifel an die Güte Gottes in unserem Leben stiften und Satan und seine Dämonen, ursprünglich gefallene Engel, haben übersinnliche Fähigkeiten. Und die Bibel erzählt eindrucksvolle Ereignisse. Als Gott am Hof des Pharaos mittels Aaron einen Stab in eine Schlange verwandelte, was passierte? Das könnte die ägyptische Zauberer auch. Und da waren mehr Schlangen dort als die Schlange aus dem Stab Aarons. Aber da zeigte sich schon, Satan ist der zweitmächtigste Das zeigte sich als der Stab Aarons oder genauer die Stab Gottes, die Stäbe des Pharaos auffraß. Die Bibel lehrt uns, dass wir nicht in eine neutrale Position oder Zone leben. Zwischen Licht und Finsternis gibt es keine Grauzone. Die gibt es bei Gott nicht. Und durch die eigene Entscheidung der ersten Menschen ist das Böse in unsere Menschheitsgeschichte gekommen. Und beim Sündenfall kommt Satan in der Gestalt einer Schlange, aus einer Macht von außen an uns Menschen herangetreten. Und dabei hatte Gott etwas Wesentliches getan. Gott hatte den Menschen die Herrschaft über die Tiere gegeben. Und das ist nicht unbedeutend. Der Mensch hatte die Möglichkeit, dieses Vieh zu verscheuchen gehabt. Hau ab, blöde Schlange. Aber er entschied sich für ihn, auf sie zu hören. Und seitdem ist der Mensch von finsteren Mächten umgeben, die ihn beeinflussen und beherrschen wollen. Und Satans Wesen und seine Taktik ist eigentlich seit dem Sündenfall gleich geblieben. Es ist immer wieder wie beim Fußball, dass er versucht zu faulen. Das erste ist, er stellt Gottes Wesen in Frage. Gottes Wesen ist Fürsorge und Liebe. Und wo wir in einer Anklagehaltung Gott gegenüber verfallen, ist Gefahr im Verzug. Und wir kennen das doch, oder? Wo wir meinen, also Gott meint es besser mit allen anderen als mit mir. Da ist sozusagen die Verführung schon im Gange. Der Abfall von Gott beginnt mit Undankbarkeit. Und deswegen sollten wir bei uns selbst für eine undankbare Haltung auf der Hut sein. Bedenken wir dabei immer, wie geschickt Satan vorgeht. Er erzeugt bei Eva dieses Gefühl des Mangels. Kennst du das? Dieses Gefühl, ja, irgendwie fehlt mir was. Ja? Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon isst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Sein wie Gott. Das heißt, das bin ich im Moment noch nicht. Da mangelt mir etwas. Und ohne offen dazu aufzufordern, weckt Satan so das Verlangen nach der Ausweitung der menschlichen Möglichkeiten, nach einer Lebenssteigerung, nach dem Grenzenlosen. Und Satan stellt Gottes Wort in Frage. Gott hatte ganz deutlich gesagt, dass der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis essen darf und dass die Folge davon der Tod sein würde. Und in größter Dreistigkeit und Frechheit behauptet Satan das Gegenteil. Jemand schrieb, wir müssen Acht haben, wenn Gottes Wort in den Mühlen des Intellektualismus und der Arroganz getan wird. In Frage gestellt wird grundsätzlich. Und der Erweckungsprediger Spurgeon hat am Ende seines Lebens bezeugt, er hat die Bibel 100 Mal gelesen. Und er hat gesagt, er hat bei jedes Mal eine größere Ehrfurcht für das Wort Gottes bekommen. Er hat es nicht in Frage gestellt. Und Satan stellt Gottes Dasein in Frage. Er suggeriert uns Menschen, dass wir unser Leben unabhängig, autonom, nach eigenen Maßstäben leben können. Und wenn wir das machen, dann klappt es viel besser. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das heißt nichts anderes, ihr könnt das selber festlegen, was gut und böse ist. Und schauen wir in die Menschheitsgeschichte hinein. Der Ansatz ist nicht ohne Erfolg. Und da schreibt letztens jemand, Europa schickt sich an, die letztliche Reste christlichen Kultur abzustreifen. Der einzige unantastbare Wert heutzutage scheint der Selbstbestimmung zu sein. Also das wird nicht in Frage gestellt. Da darf man nicht rankommen. Angeblicher Erfolg, weil es gibt meines Erachtens keinen unglücklicher Menschen als den, der sich verurteilt, sein Leben nach seinem eigenen Egoismus zu leben. Da wirst du nicht glücklich. Und Ergebnis? Die Menschen gehen tatsächlich die Augen auf. Aber jetzt, um zu erkennen, ihre Beziehung zu Gott und zueinander und zu der Schöpfung ist gestört. Sie sehen nun eine vorher noch nie gesehene Makel. Sie fühlen sich vor Gott und füreinander, sie fühlen sich bloßgestellt. Mann und Frau, was machen sie als Erste? Sie verstecken sich. Sie verstecken sich vor Gott und werden doch entdeckt. Und dann werden sie vernommen. Und sie verteidigen sich. Aber Gott zieht unbeirrt durch ausweichende und Schuld auf andere schiebende Antworten jeder Einzelne zur Verantwortung. Der Mensch wird bestraft und die Schlange wird verflucht. Schlange und Mensch sind sich Feind geworden, sich gegenseitig zu besiegen. Und das menschliche Leben, unser Leben, ist nun ein bedrohtes Leben. Im Paradies waren Geburtsschmerzen und Machtkampf zwischen Mann und Frau. Das war nicht vorgesehen. Das Arbeitsfeld des Mannes wird verflucht. Arbeit gab es schon auch vor dem Sündenfall. Aber jetzt soll unter Anstrengung der Lebensunterhalt gewonnen werden. Und angesichts der Todesperspektive gibt Adam seine Frau den Namen Eva, Mutter der Lebenden. Und bei seiner Ausweisung aus Garten Eden erhält der Mensch wiederum eine Arbeitsanweisung, die Erde zu bebauen, von der er genommen war. Und doch, und das finde ich im ersten Advent für uns wichtig, ist auch in der Strafe, ich sag mal, die Gnade Gottes sichtbar. Die Frau wird Leben hervorbringen, der Mann wird das Land bebauen, Gott versorgt die Menschen mit Kleidung, er legt sie ihnen selbst an. Das heißt in 1. Mose 3, Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Röcke vom Felle und zog sie ihnen an. Also wir spüren die erste Fürsorge Gottes. Und das ist eine wichtige Gewissheit für uns am ersten Advent und wenn es auf die Weihnachtszeit geht. Auch wenn der Mensch die unmittelbare Nähe von Gott zu Angesicht verwirkt hat, machen wir uns auf Advent mal wieder ganz neu bewusst, Gottes Fürsorge hört nicht auf. Sie wird sichtbar in Jesus Christus. Wäre unser größtes Bedürfnis Geld, dann hätte Gott uns einen Wirtschaftsmann geschickt. Wäre unser größtes Bedürfnis Technologie, der hätte uns irgendeinen Ingenieur oder einen Wissenschaftler geschickt. Wäre unser größtes Bedürfnis Vergnügen, dann hätte Gott uns einen guten Unterhalter geschickt. Doch unser größtes Bedürfnis war und ist Vergebung. Und deshalb hat uns Gott einen Erlöser, einen Befreier, Jesus Christus, geschickt. Und wenn unsere Schuld beglichen ist, können wir uns freuen, in Gottes Familie aufgenommen zu sein. Dann können wir Gott unseren Vater nennen. Aber das ist noch nicht alles. Jesus hat nicht nur für die Sünde bezahlt, er hat den Tod besiegt. Er starb, aber 3 Tage später stand er auf von den Toten. Das bekennen wir immer in unser Glaubensbekenntnis. Jesus, der Befreier. Seit Anfang der Zeit führen Satan und seine Kumpanen Krieg gegen Gott. Und während sich Satan angesichts des Sündenfalls des Menschen denkt, das läuft doch super, prophezeite Gott bereits seine Vernichtung durch den Messias. Und da sprach Gott zu der Schlange: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Satan versuchte, die messianische Linie zu zerstören, indem er vom Anfang an versuchte, das Volk Gottes platt zu machen. Das Volk Israel. Nachdem dieser Versuch fehlschlug, wollte er den Messias in zartem Kindesalter ermorden, Matthäus 2. Als auch das ein Schlag ins Wasser war, versuchte er in die Wüste Jesus zu verführen. Klappte auch nicht. Und nach einem weiteren Misserfolg entschied er sich, das Volk gegen ihn aufzuhetzen, dass sie ihn umbrächten. Und er wollte sogar sicherstellen, dass Jesus nicht aus diesem Grab rauskommt. Und man kann sich vorstellen, dass in der Hölle gerade ein Bombenparty stieg. Der Junge ist gekreuzigt, der ist gestorben, der liegt im Grab und ist ein Riesenstein davor. Yeah. Aber er stieg hinab in das Reich der Toten. Und ich kann mir vorstellen, er kommt da in die Hölle reinmarschiert und die waren so beschäftigt, Party zu machen. Tja, Jungs, war nix. Jesus als Nachkommen des Weibes, Mensch wie wir, also er würde den Biss ebenso wie wir empfinden und fühlen. Dass es ihm aber trotzdem gelingt, den Kopf der Schlange zu zertreten, zeigt, dass er stärker ist. Stärker ist als Satan. Und so muss er der wahrhaftige Gott sein. Und dieses Stechen in die Ferse, das wird so entweder erklärt wie eine Schlange, die dich in die Ferse beißt, oder auch ein Hinweis auf seine Kreuzigung, wo sie einen Nagel da durchschlagen. Es ist im Kern richtig, dass im Weihnachtslieder von dem neuen Zugang ins Paradies gesungen wird. Heute schließt sich wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr davor. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Für uns, die wir keinen Zugang mehr hatten, ist der Sohn Gottes gekommen. Und die Tür ist offen. Für immer. Leider haben wir seit dem Sündenfall wirklich so viel dazugelernt? Im Gegenteil. Wir haben uns immer schlauere Ausreden einfallen lassen, um die Wahrheit und Güte Gottes zu leugnen und Satan auf dem Leim zu gehen, ganz in der Tradition unserer Ureltern. Mit psychologischen Tricks und plumpen Lügen reden wir unsere Persönlichkeit schön. Ich meine, warum soll ich nicht in Ordnung sein? Die anderen machen es doch genauso. Und unsere Argumentation. Und seid ihr darüber im Klaren, nutzt Satan schonungslos zu seinem Zwecke. Satan freut sich, wenn wir so über ihn denken, als so eine harmlose Comicfigur. Ja? Mit so Hörnchen und so einem Schwanz und einem Dreizahn. Ja? Werbungstechnisch gut dargestellt. Die Bibel beschreibt ihn als Engel des Lichts, das heißt, er kann anscheinend positive Wirkungen oder Eindrücke vermitteln, aber letztendlich will er dich platt machen, zerstören. Und er freut sich höllisch, wenn er von uns den Totenschein harmlos ausgestellt bekommt. Und wer sich auf die Macht der Finsternis einlässt, der zahlt seinen Preis. So wie Judas, als er den Sohn Gottes für 30 Silberlinge verriet. Satan packt Judas an seine Liebe für das Geld. Satan, der versucht dich und mich an unsere Schwachstelle zu kriegen. Und da ist er schonungslos. Denk mal an den physischsten Typen, den du kennst. Und das nochmal in Quadrat oder was. So heißt es dann, Satan ergreift Besitz von Judas Ischariot. Seine Macht, der flüstert so ganz leise in unser Ohr. Naja, so richtig gut ist das jetzt nicht, aber so ganz schlimm auch wieder nicht. Und ist doch nett. Versuch's doch mal. Ist ja schön. Und anschließend fühlst du dich beschissen. Aber es gibt einen anderen Weg. Wir haben es vorhin gesungen. Umkehr und Befreiung. Schon am Ende der Versuchungsgeschichte in der Wüste, wo Jesus Christus Satan widerstand, indem er sich immer wieder auf das Wort Gottes berief Und als der Teufel, hieß es dann, und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hat, wich er von ihm. Und dann? Eine Zeit lang. Das heißt, er kommt wieder. Und Jesus macht klar, dass der Konflikt zwischen Licht und Finsternis in seiner bevorstehenden Kreuzigung seinen Höhepunkt finden wird. Das heißt in Johannes 12, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt und nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Der Kopf der Schlange ist zertreten. Und als Jesus am Kreuz starb, der schrie hinaus, es ist vollbracht. Der Teufel hat keine Handhabe mehr. Der Chefankläger des Bösen steht ohne Beweismittel vor Gott. Und jede von uns, egal wie viel Dummheit du in dein Leben getan hast, kann Versöhnung haben mit Jesus, mit Gott. Es gibt ja auch so, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und wörtlich heißt es in Kolosser 2, entwaffnet hat er, also Jesus Christus, die Fürsten und Gewalten. Und im Vers vorher heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Die zerstörerische Sünde ist keine Waffe mehr, die der Teufel einsetzen kann. Er ist hochaktiv in unserer Zeit. Wie so ein gemeiner Terrorist im Verborgenen brütet er über neue Strategien, wie er uns schaden kann. Aber sobald wir uns an den Sohn Gottes orientieren, wird Satans Waffenarsenal zum Schrott. Und die Bibel irrt uns in der Offenbarung, dass es noch ein Geschehen gibt, ein letzter Kampf. Ist ein schönes Bild, ja? 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 Noch in der Zukunft liegt. Da wird Satan seine Einflussnahme für ewig verlieren. Er ist besiegt. Aber dann verliert er seine restliche Einflussnahme. Offenbarung 20, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist hier so ein Bild, dieses Geschehen, was ich gerade gesagt habe, das liegt noch in der Zukunft. Grundsätzlich ist Satan schon besiegt, aber er wird uns immer wieder versuchen, von Gott wegzuführen. Aber solange wir nah bei Jesus bleiben, stehen wir unter seinem Schutz. Satan ist zwar stark, aber Jesus ist stärker. Wisst ihr, wie Luther den Satan genannt hat? Ist eine drastische Sprache. Den Kettenhund Gottes. So nach dem Motto, der kann nur so weit gehen, wie Gott ihn zulässt. Solange unser Leben von Hingabe an Gott bestimmt ist, brauchen wir uns keinem Druck zu machen und brauchen wir keinen Druck auszuhalten, mit dem Satan uns überfordert. Hinter uns steht der Erlöser, der Befreier, der Schlangenzertreter, der sagt, ich sende euch. Und das ist nicht ohne. Früher habe ich unter Zeitvertrag bei einer Computerfirma mit 3 Buchstaben gearbeitet. Und da gab es einen Kollege, der konnte nicht schlafen, weil wenn er durch eine gewisse Stadt gelaufen ist, hatte er Totenerscheinungen. Da wird es einem schon anders. Er sah oder er meinte, verstorbene Verwandte zu sehen. Begegnete ihnen auf dem Säberstreifen, kam direkt auf ihn zugelaufen. Der Mann war fertig. Und dann habe ich ihn ermutigt, die Bibel zu lesen. Und er hatte gesagt, ab dem Moment, dass er angefangen hatte, die Bibel zu lesen, fing er allmählich an, wieder nachts schlafen zu können. Wo Vergebung und Erneuerung ist, hat der Teufel keine Chance. Leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Und dann gebraucht, und jetzt ist das Bild richtig, die Bibel ein Bildvergleich, um die Entmachtung Satans auszudrücken. Das stellt einen Triumphzug dar. Und dieses Bild gebraucht Paulus im Neuen Testament, wie Gefangene von siegreichen Truppen in der Antike in einem Triumphzug nach Hause gebracht worden. Haben wir das Bild, das alle gesehen haben? Die haben wir besiegt. Stellt Paulus der Triumphzug über das Böse dar. Er ist gebunden in diesen Triumphzug. Und dieser Triumphzug ist der Siegeszug des Evangeliums. Überall dort, wo wir das Evangelium von Jesus weitersagen, steht ein gefesselter, ein entmachteter Teufel in Reihe der Verlierer. Es ist der Siegeszug des Evangeliums. Und diese Einflüsse des Finsteren, das gibt es auch in unserem Land. In Deutschland gab es nach dem Krieg viele Männer und Söhne, die vermisst waren. Und ihre Angehörigen wussten nicht, sind die gefallen? Wo liegen die? Wo sind die begraben? Liegen die irgendwo sonst wo? Oder sind sie in russischer Gefangenschaft? Und eine solche Ungewissheit, kann ich mir vorstellen, ist eine schreckliche Sache. Und da haben Leute spiritistische Sitzungen gemacht oder sonst. Wir haben versucht, mit den Toten in Kontakt zu treten, um Klarheit zu kriegen über ihre Verwandten. Und hier liegt zweifellos mit ein Grund für manche Finsternis, die in das Leben von manchen Leuten gekommen ist. Wenn wir uns mit okkulten Mächten beschäftigen, öffnen wir böse Mächte Tür und Tor. Und nachdem diese Menschen klar geworden ist, dass sie gesündigt haben, bekannte sie Gott diese Schuld und baten um Vergebung. Bei diesem Wort habe ich selber meinen Vertrauensschritt zu Jesus gemacht. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird alle unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Jeder Kompromiss in deinem und in meinem Leben stellt eine Gefahr dar. Unsere Entscheidungen müssen eindeutig sein. Und wenn du merkst, ich habe mich da auf solche Dinge eingelassen, dann hab Mut, dich davon zu trennen. Und eine effektive Befreiung gibt es nur, wenn du dich Jesus Christus anvertraust. Zu der weltbekannten englischen Pastor Spurgeon kam nach einer Predigt ein junger Mann und sagt: Ah, das wissen Sie, Herr Spurgeon, Sie haben recht, das mit Jesus, das ist nicht so schlecht. Das will ich mal leben, ich werde es auch tun. Ich will mich bekehren, aber nicht sofort. Warum nicht sofort, fragte Spurgeon. Und vielleicht ist das dieses Geflüster, was wir vorhin erwähnt hatten. Der junge Mann sagte: Ich will vorher noch etwas vom Leben haben. Und dann sagte Spürtchen: Oh, da sind Sie aber anspruchslos. Sie wollen etwas vom Leben haben. Ich muss das ganze Leben haben. Und deswegen habe ich mich Jesus Christus anvertraut und ich bin nicht enttäuscht worden. Stell dir vor, du gehst in das Kino und anstatt der erwartete Film wird dein ganzes Leben gezeigt. Aber es wird gezeigt aus der Perspektive Jesu, sein gnädigen Blick auf unser Leben. Jesus, der Befreier. Amen.